Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Broadcast, der Podcast von ProCup Zentralschweiz. Ich muss mich gerade entschuldigen, weil aus Krankheitsbedingtheit ist das jetzt eigentlich eine nachgeholte Podcast-Folge zu unserem Jahresthema 2023. Und da der Podcast eigentlich geplant war zu der Veranstaltung von Look'n'Roll, frage ich jetzt Nadia und Pia, die Leiterin vom Haus Hagar, wie war der Abend im November? Dezember, Entschuldigung, danke Nadia, im Dezember.
Ja, hoi miteinander, danke, dass wir die Aufnahme noch nachholen können. Ich von meiner Seite habe es sehr einen stimmigen, schönen Abend gefunden. Mich haben den Film sehr beeindruckt und auch bewegt. Und ich habe im Nachhinein auch im Austausch mit den anwesenden Gästen einiges gehört, dass das auch bei ihnen auch einiges ausgelöst hat, das Thema Gewalt an Frauen.
Bei dir, Pia, den Abend jetzt so in der Nachbetrachtung.
Also auch von mir ein herzliches Willkommen. Danke vielmals, dass ich vom Haus Hagar darf da bei euch in dem Podcast, Broadcast von der ProCup mitmachen. Ich habe den Abend sehr schön in Erinnerung. Vor allem hat es mir auch gefallen, dass man mal so das Thema von häuslicher Gewalt und Behinderung zusammengebracht hat. Das ist auch für mich so ein bisschen Neuland gewesen. Film habe ich, hat mir sehr, sehr gefallen. Mich hat es auch berührt und vor allem in einem Film ist ja auch die Protagonistin hat sich das Leben genommen. Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich ein heftiges Thema, aber die Filme sind so gemacht, dass man es wirklich gut aufnehmen konnte. Und ich habe das Gefühl, dass ein Publikum das viel Anklang gefunden hat, auch in den Gesprächen nachher. Und trotzdem nicht irgendwie eine negative Sache zurückgelassen hat. Das habe ich sehr geschätzt.
Nadia, eben, das Jahresthema hat dich sehr auch du hast das organisiert, du hast das skizziert. Jetzt auch mit dem Thema Abend haben wir einen guten Abschluss gefunden. Und welche Fragen sind bei dir aufgeploppt, Pia, an die Leiterin von Haus Hagar?
Ja, ich würde gerne, dass wir noch kurz sagen können, was ist das Haus Hagar, dass das alle ZuhörerInnen sich ein Bild von dem, wie ich finde, sehr beeindruckenden Haus von der Stadt Luzern machen. Darum sehr gerne die Frage an dich, Pia, was ist das Haus Hagar und was ist deine Aufgabe bei dem?
Ja, wir sind eine Einrichtung, die es jetzt seit bald 30 Jahren gibt. Es ist von der St. Anna Stiftung gegründet worden. Wir sind ein Haus, das Frauen aufnehmen mit und ohne Kind in Not. Das ist häufig die Ursache oder der Ursprung der häuslichen Gewalt. Das können aber auch andere Themen sein, zum Beispiel junge Frauen, wo so der Einstieg ins Erwachsenenleben schwierig ist. Oder jemand, der einfach auch mal einen Break braucht, eine Pause braucht, einen Schutzraum braucht. Unser Kerngeschäft ist auch Beratung, Unterstützung, um wieder alles ein bisschen zu büscheln, damit es weitergehen kann für die Frauen mit den Kindern.
Ich habe gelesen, dass im letzten Jahr rund 2.406 Frauen mit Kindschutz in einer Schutzeinrichtung gesucht haben und dass die Auslastung der Schutzunterkünfte in der Schweiz wirklich an Grenzen gekommen ist, zum Teil, dass man auch Hotelzimmer eingesetzt hat dafür. Wie ist es bei euch, die Auslastung? Mhm.
Also es ist effektiv so, seit etwa rund 2 Jahren, meinte ich, ist das wirklich eine Zunahme. Bei uns ist durch das also die Auslastung auch immer an der oberen Grenze. Also wir können das Haus oft auch überbelegen. Wir merken das stark, dass eigentlich der Schutzbedarf rum ist und dass aber auf dem Platz, ja, in gesamtschweizerisch knapp bis zu wenig Plätze rum sind.
Ich glaube, nicht nur die Anzahl der Schutzräume ist ausbaufähig, sondern auch die Finanzierung. Wie wird das Haus Hagar finanziert?
Es ist so, die ersten 35 Tage, wo die Frauen kommen, wenn sie Opfer sind von häuslicher Gewalt, ist sie über die Opferhilfe finanziert, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Nachher ist es so, dass oft die öffentliche Hand, also die Sozialhilfe, einsteigt oder muss einsteigen, Wir haben jetzt die Spezialität, dass wir auch einen Selbstzahlerinnen-Tarif kennen. Also für Frauen, die arbeiten oder die ein Vermögen auf der Seite haben, wo wir auf den Tagestarif so fest abtun, dass es für sie über eine gewisse Zeit finanzierbar ist. Und dann haben wir eigentlich eine Restfinanzierung auch über die Stiftung und Spenderinnen, die uns unterstützen.
Okay. Wie alt sind die Frauen im Haus Hagar ungefähr? Also gibt es so eine typische Person, die du könntest beschreiben, die bei euch Schutz sucht? Oder sind die ganz divers?
Ich würde jetzt nicht sagen, es gibt ein typisches Bild, aber vielleicht gibt es so ein bisschen zwei, drei Situationen. Also ich denke schon, die eine, das ist vielleicht auch ein bisschen das Bild, das man hat, das ist Mutter mit kleineren Kindern, die vielleicht noch im Vorschulalter sind, betroffen von häuslicher Gewalt, wo die Hilfe sucht, den Schutz sucht und einfach die Unterstützung braucht. Dann haben wir eine andere Frau, die ich jetzt so ein bisschen vor Augen habe, die ist vielleicht 18, 19, 20, hat vielleicht mal schon eine Ausbildung gestartet, abgebrochen, vielleicht auch eine Unterstützung dann über die IV bekommen für die berufliche Einstieg, aber hat Mühe, einfach den Fuss zu fassen, die Regelmäßigkeit und einfach auch so eine psychische Disposition, die sie ihnen erschwert. Das ist auch noch so. Und dann gibt's noch so eine andere Frau, die ich jetzt gerade so ein bisschen vor Augen habe, die ein bisschen auch mit psychischer Disposition, krankheitsuneinsichtig, aber immer so ein bisschen wie soll ich sagen, im Alltag geht's gerade noch so, wo man einfach auch im ambulanten Rahmen oft zu wenig kann erfassen, was ist die Herausforderung, was braucht's eigentlich, was ist eigentlich dahinter. Und bei uns, wir sind in so einem Übergang und bei uns klärt sich oft dann, das schält sich dann relativ schnell raus, wo das dann eigentlich auch solche Ursachen oder was es eigentlich braucht, dann zum wieder können im Alltag auch stabil stabilisieren.
Okay. Du hast gesagt, du hast Kinder auch angesprochen, ich kann bei euch auch mit den Kindern kommen. Mhm. Wie organisiert ihr Kinderbetreuung? Ihr wisst ja nie recht, wie viele Kinder sind denn nächste Woche bei uns.
Mhm. Also es ist effektiv eine Herausforderung. Im Grundsatz ist es so, dass unser Konzept vorsieht, dass eigentlich die Frauen für ihre Kinder zuständig sind. Dass sie die Betreuung übernehmen und dass wir auch dafür sorgen oder schauen, wenn die Kinder bei uns kommen, wenn es geht, dass sie in die angestammte Schule gehen oder in Luzern geschult werden. Jetzt gibt es natürlich Situationen, wo die Gefährdung so gross ist und man in einer ersten Phase nicht beschulen kann, wo sie bei uns sind, wo dann aber die Mutter vielleicht gleich schon externe Termine hat. Wir haben Sozialpädagoginnen, die auch Kinderbetreuung übernehmen können. Sporadisch. Also, es ist nicht so, dass wir jetzt wie eine Kita das einfach anbieten, aber wir haben die Möglichkeit, das abzudecken.
Ich glaube, jetzt haben wir schon so ein bisschen einen Rahmen. Also, ich habe ein Bild von dem Haus Hagar. Ich hoffe, dass das den ZuhörerInnen auch so geht. An unserem Abend im Stadtkino haben wir auch probiert aufzuzeigen, was ist häusliche Gewalt. Ich würde gerne auch auf das nochmal drauf zugehen. Also, was ist häusliche Gewalt? Wo fängt sie an? Oder was sind vielleicht auch typische Anzeichen, wo man nicht unbedingt drauf kommt? Ah, doch, dort hat Gewalt angefangen.
Genau, soll ich mal etwas ein bisschen dazu sagen. Ich glaube, bei der häuslichen Gewalt, was extrem wichtig ist, ist, dass physische und die psychische Gewalt dazugehört. Und ich glaube, wir haben viel mehr Kenntnis und viel mehr Akzeptanz für die physische Gewalt, die passiert. Das ist auch etwas, wo halt auch kann sich sichtbar machen, auch wenn man dann ins Spital geht, wo diagnostizierbar ist, wo erkennbar ist, wo man darauf angesprochen wird. So. Dann gibt es natürlich auch dann die sexuellen Übergriffe, die dann dort mit einhergehen. Und dann gibt es auch so die psychische Gewalt. Und das ist etwas, wo oft sehr schleichend kommt, wo für die Betroffenen sehr schwer zu erkennen ist, wo es ja, vielleicht auch ein Ansprechen von außen braucht. Oder eben vielleicht, dass man so vielleicht jetzt auch so einen Podcast hört und dann, es gibt anfangs auch Instrumente, digitale Instrumente, und man kann Fragebogen ausfüllen, wo man vielleicht irgendwann wie merkt, ups, das kenne ich doch. Und so sich auch dann mal in die Beratung oder mit jemandem austauschen, sich jemandem anvertrauen. Und ich glaube, was auch dazu kommt, ist halt, dass da Grenzen verschoben werden. Es ist ja viel, geht es einher mit Abwertung, mit Beschimpfen. Du bist nicht wert, du kannst nichts. Ich habe es schon immer gesagt, dass du blöd und dumm bist. Und so weiter. Die Isolation, also, dass man nicht zulässt, dass ein Freundeskreis aufgebaut wird. Man isoliert von der Familie. Man zwingt, zum Beispiel, dürfen keinen Deutschkurs machen. Frauen mit Migrationshintergrund, das kennen wir sehr gut, das Muster, vom Arbeitsfeld fernhalten. Einfach, dass eigentlich auch, also, gerade Frauen mit Migrationshintergrund sich oft auch ein schlechtes Bild machen können, über die Schweiz. Also, sie kennen dann vielleicht auch den Platz Luzern nicht, sie können sich nicht bewegen, können nicht ein ÖV-Ticket lösen, haben vielleicht selber kein Konto. Und das sind alles Formen, die mehr oder weniger erkennbar sind von aussen. Manchmal ist man sich auch gewöhnt. Also, man darf nicht vergessen, dass viele Frauen, die betroffen sind, auch so aufgewachsen sind in so Milieus, wo bereits auch vielleicht Mutter schon häusliche Gewalt erfahren hat. Und man weiss auch, dass dort selber wieder Opfer zu werden oder selber Täter werden höher ist. Und wenn du so aufwachst und dich das gewöhnt bist, das auch kennst oder auch schon als Kind schaurig abgewertet worden bist, bist du selber schuld, kannst nichts, bist blöd und dumm. Das nimmt man wie mit.
Also man denkt, das ist normal, oder?
Das ist so der normale Beziehungsrahmen.
Man gewöhnt sich wieder an, oder?
Man gewöhnt sich wieder an. Es vermischt sich dann auch so ein bisschen mit etwas von Zuwendung, Aufmerksamkeit. Das ist ein Machtverhältnis, das sich zeigt. Und Gewaltausübung ist extrem schnell nahe verknüpft mit Machtausübung. Es ist eigentlich eine Demonstration in einer Beziehung, wer hat Macht und wer hat Macht nicht. Und das eine ist das Erkennen und das andere ist dann auch können handeln oder wollen handeln. Es gibt Abhängigkeit drin, das ist eine emotionale Abhängigkeit, es ist oft auch eine materielle Abhängigkeit. Eben, man ist sich auch gewöhnt. Also, wenn man sich trennt, ist man nachher allein. Mütter, die sich trennen mit dem Kind, die haben nachher einen Alltag auch allein zu bestreiten. Und das ist auch eine Herausforderung. Also, das ist, nicht einfach einfacher. Es ist ja nicht nur, sag jetzt mal, auch wenn eine Gewaltbeziehung, die hat oft auch Grauschattierung, die hat auch schöne Seiten, oder? Die ist ja oft nicht nur negativ. Auch im Familienleben. Es gibt auch immer wieder schöne Momente. Und das macht es, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig, sich dann auch zu entscheiden, zu lösen. Mütter mit Kind, die im Schulalter sind, erleben wir auch immer wieder, dass Kind dann auch natürlich nicht aus dem Umfeld wollen. Also sie wollen in ihrem Verein bleiben, sie wollen in der Klasse bleiben. Und dann ist es für die Mütter auch nochmal schwierig. Ja. So wie zu entscheiden, gehe ich jetzt auch ohne Kind, bin ich bereit, das zu machen? Ich glaube, das sind ganz viele Hürden, die da sind. Und dann ist oft auch noch, was halt mit den Zeiten auch passiert, ist so die gesundheitliche Komponente, dass man Kopfweh hat, auch viel Schmerz empfindet, Rückenweh, also vielleicht, und dass man einfach auch nicht mag, also dass man eigentlich die Kraft nicht aufbringt, bis hin zu Depressionen, die sich entwickeln können. Und das vermischt sich sehr stark. Und auch wenn die Leute oder die Frauen dann die medizinische Hilfe aufsuchen, braucht es wirklich auch dort ein Wissen, damit das richtig diagnostiziert wird. Also, dass auch ein Arzt oder eine Ärztin einen Betroffenen könnte darauf ansprechen oder auch könnte so ein bisschen wie aufzeigen, wie das alles in einem Zusammenhang steht. Also, es ist oft sehr anspruchsvoll.
Darf ich kurz eine Frage stellen? So im gesellschaftlichen Diskurs häusliche Gewalt hat vor allem zum Thema geworden in der Covid-Zeit. Habt ihr das auch gemerkt, dass es eine Zeit vor Covid gegeben hat und eine Zeit nach Covid, dass vielleicht durch die öffentlichen Diskurs, wie ihr mehr Zulauf gehabt als vorher?
Es ist jetzt noch relativ schwierig, das eins zu eins zu bestätigen. Okay. Aber was wir sicher können feststellen, ist, dass, und das fällt mit Covid zusammen, eben die der Bedarf von Schutzräumen sich verstärkt hat und darum wir auch mehr Eintritt haben. Okay. Ganz so am Anfang von Covid hat man ja erwartet, dass viel, also dass ein Zustrom wird geben, okay, oder dass die Zahl recht wird aufgehen, und dort haben wir so ein bisschen feststellen, oder es ist eine Hypothese, ja, dass eigentlich eben, es ist ja passiert auch immer viel Kontrolle daheim, und durch das, dass man am Anfang daheim war, Homeoffice, nicht rausgegangen ist und so weiter, hat man auch mehr Kontrolle wieder können über die Opfer, ja, oder über die Frau, über die Kinder ausüben. Also die Möglichkeit zum Gehen ist dann auch eingeschränkt gewesen. Mhm. Also man muss immer wissen, wenn jemand, der von häuslicher Gewalt betroffen ist, will gehen, das ist auch der Moment, wo man geht, ist ein heikler Moment, weil dort, also wenn ein Täter merkt, dass jemand will gehen, ist eigentlich ein erhöhtes Risiko für auch körperliche Gewalt.
Also dort könnte es eskalieren.
Dort kann es eskalieren, ja. Das weiss man auch. Mhm. Und das ist natürlich dann, jetzt gerade die Covid natürlich sehr eine spezielle Zeit gewesen. Und ich glaube aber schon, dass sich dort natürlich Situationen verstärkt haben und dass es sich die Problematiken dann auch da ist so chronifiziert haben, oder dass es dann Schluss im Nachgang jetzt sicher auch zu mehr, also dass die Statistik dann aufgegangen ist, ja.
Ich habe erst aus dieser Zeit das Handzeichen entdeckt, also das zum Hilferuf ist mir erst dann begegnet, das Handzeichen, mit wo man die Hand flach aufstreckt und dann den Daumen rein und die anderen vier Finger runterklappt. Mhm. Wo man ja dann manchmal auch gesehen hat, dass man das auch per Zoom mal hat können anwenden. Aber vielleicht ist das auch noch mein Empfinden. Vielleicht ist das schon ein ganz altes Zeichen und es ist erst dann an mich gedreht worden. Ich weiss es nicht. Kennst du das
schon vorher? Nein, ich kann wirklich zu dem jetzt nicht gross etwas sagen. Okay.
Wenn Familie oder Frauen zu euch kommen, wie sieht denn so ein Alltag aus?
Wenn sie bei uns eintreten? Ja, also eben bei uns ist am Anfang, treten sie ein, bei uns beziehen sie ein Zimmer mit den Kindern. Also wir haben alle Zimmer, sind in der Regel so ausgestattet, dass so bis zu zwei Kinder gut Platz haben. Wir funktionieren ein bisschen wie eine grosse Wohngemeinschaft. Also, Mittagsverpflegung machen wir. Das ist so ein bisschen auch der Treffpunkt, wo man auch sich austauschen kann. Auch für Kinder wieder ein Moment ist auch für ein positives Erlebnis. Oft sind gerade so Essenssituationen sehr angespannte Situationen in Familien mit häuslicher Gewalt oder wo es schnell zu Streit kommt. Sind eher auch Situationen, die man nicht mehr so kennt oder nicht positiv konnotiert sind. Und dann ist es bei uns so, am Anfang gibt es so ein paar Tage, wo man ein bisschen ankommt und ein bisschen zur Ruhe kommt und je nach Situation. Und dann geht es aber halt schon, dann eben muss man anmelden, muss die Opferhilfe anmelden, man muss schauen, wie man Finanzen sichert und einfach all die Themen aufarbeiten. Wir haben Sozialarbeiterinnen, die dann die Beratung und Begleitung anbieten. Und dann ist es schon relativ schnell, oder muss man wie schauen, okay, was ist das Ziel? Also, woher soll es gehen? Was soll erreicht werden? Weil das ist einfach auch von der Finanzierung her. Also, das geht dann schon wieder zack, zack, zack. Also, es ist nicht so, dass man dann dort einfach ist und mal ist und man kann sich schon erholen, natürlich, aber man muss doch sich relativ schnell auch wieder neu orientieren und sich entscheiden, mache ich eine Anzeige, mache ich keine Anzeige, will ich allein wohnen, gehe ich retour. Da kommen die Fragen von der Aufenthaltsbewilligung bei den Frauen mit Migration. Es sind rechtliche Fragen zu klären, eben die finanzielle Situation, Schulfragen, Vielleicht braucht es dann auch noch medizinische Abklärungen, psychologische Hilfe. Also es ist dann alles ein rechter Strauss, wo dann viele Termine zu bewältigen sind und der Alltag dann wieder recht taktet ist. Ja.
Das heisst, es ist nicht so, dass jetzt die Frauen mit den Kindern vielleicht mal 3 Monate einfach mal bei euch sind, sondern du sagst, es geht wirklich zack, zack, es geht recht schnell weiter. Wie lange ist ungefähr die Aufenthaltsdauer bei
also
euch?
Also die schlussendliche Aufenthaltsdauer ist schon im Moment etwa bei 4-5 Monaten, okay, wenn jemand eine neue Wohnung sucht. Ja. Aber dort zwischendrin, es ist nicht so, dass man dann hinterlässt und eigentlich auf die Zeit so ein bisschen geniessen kann, sondern in dieser Zeit muss man eine Wohnung finden, man muss die Sachen regeln, Post und so weiter umleiten. Also dort drin sind ganz viele Sachen zu organisieren. Und das, eben das ist dann, ja, das braucht viel Zeit im Alltag.
Ja. Wenn es dir eine Mutter mit Kind gelingt, eben eine eigene Wohnung zu finden, wie einen Neustart ja auch zu machen, an einem neuen Ort, inwiefern ist denn Begleitung durch euch noch? Oder ist die abgeschlossen, sobald sie dort einziehen, in dieser Wohnung?
Also wir können nur eine kurze Nachbegleitung machen. Uns ist es wichtig, dass wir schon während dem Aufenthalt, wenn wir wissen, in welche Gemeinde das geht, dass wir dort schon dann die Triage aufbauen. Wir schauen, wer kann nachher weiter unterstützen, beraten. Bleibt der Kontakt zu der Opferberatung. Und schauen das so. Und wir stellen nachher auch noch sicherstellen, dass das funktioniert. Und sind wie so ein Anker. Also man kann auch wieder zu uns zurückkommen.
Ah, okay.
Ja, also im Sinn zurückkommen. Also ein Wiedereintritt ist auch möglich, aber das ist ja nicht das Ziel. Ja. Einfach auch zurückkommen im Sinn von, wenn es nicht klappt. Mhm. Oder wenn, wir tun halt, ja, es ist wirklich ein Vertrauensverhältnis. Und viele Frauen, wenn sie dann in die Sozialberatung gehen oder auf den Sozialdienst, haben sie alle so das Gefühl, es wird dort nicht so ganz verstanden, was ihre Situation ist. Oder eben, dass halt auch psychische Gewalt hat eine Folge. Also das trägt man wie auch so mit. Kann sich wie auch in einem Verhalten dann ausdrücken. Oder eben, dass jemand einfach auch sehr wenig Kenntnis von etwas hat. Und dort versuchen wir dann wieder die Brücke zu bilden, damit es eine gute Anschlusslösung gibt. Auch für die Kinder, der Eintritt in der Schule dann gut möglich ist.
Können Frauen mit Behinderung auch zu euch kommen?
Also, wenn jemand eine körperliche Behinderung hat und auf den Rollstuhl angewiesen ist, leider nicht. Okay. Das ist wirklich bei uns eine Grenze, weil wenn man bei uns reinkommt, geht man so quasi gerade mal mit der ersten Stege rauf, damit man überhaupt in das Zimmer kommt. Okay. Was wir aber immer wieder haben, ist eben andere Behinderungsformen, wenn es körperlich nicht eine Einschränkung gibt. Wo wir immer wieder auch Frauen haben, die vielleicht vorher allein gewohnt haben, und dann merken wir, es braucht das begleitete Wohnen. Und es eben genau so eine Klärungsphase braucht, was ist denn möglich, was ist nicht möglich. Das haben wir immer wieder. Ja.
Die Frage ist auch im Stadtkino gekommen, Jan, und es ist wirklich noch eindrücklich, das einzige Frauenhaus von diesen 18 in der Schweiz, wo barrierefrei zugänglich ist. Also das heisst, wenn du im Rollstuhl sitzt, ist in Chur und das ist in 2016 eröffnet worden. Zudem ist das Personal dort geschult im Umgang mit gehörlosen und auch sehbehinderten Frauen. Also ich glaube, dort haben wir schon noch ein bisschen Luft nach oben.
Vor allem kommt ja dann noch die Abhängigkeit oder je nachdem auch die körperliche Abhängigkeit, je nach Behinderungsform. Das merkt man ja dann oft in Institutionen, dass dort wie Grenzen verschwimmen. Und darum denke ich, es braucht mehr Frauenhäuser, wo wie Hybrid auch für Barrierefreiheit ist. Weil wenn jetzt jemand in der Zentralschweiz Hilfe braucht, bis auf Chur, ist dann rein, musst dann schon auch mit dem Taxi und einfach die Organisation, dann bis in das Frauenhaus, da bist du manchmal vielleicht gar nicht so in der Lage, das auch noch zu orchestrieren, dass du dann auf Chur kommst, oder?
Ja. Also das Frauenhaus Luzern, weiss ich, die haben auch schon eine Frau im Rollstuhl aufgenommen. Ja. Aber es ist sicher bedingt rollstuhlgängig. Und ich glaube, was ich ein sehr wichtiges Thema finde, und das ist mir so ein bisschen aufgegangen, eigentlich auch in dem Austausch oder dort, wo wir mit dem Look and Roll in Austausch gekommen sind, ist, wie schafft man den Zugang oder wie läuft eben die präventive Arbeit auch? Also, dass man eben den Schritt schafft. Also, wir merken ja schon, sage ich jetzt mal, Frauen ohne Handicaps, wie schwierig das ist und wie viel Niederschwelligkeit das es braucht. Mhm. Also, im Sinn von, man kann uns anrufen, habt ihr Platz, ich brauche einen Schutzraum, ich bin gefährdet und dann kann man eigentlich kommen. Aber dass das so funktioniert, wenn ich jetzt das einfach sage, oder, das braucht, man muss ein Wissen haben, muss informiert sein. Also, das sind ganz viele Rädchen, die ineinander rein müssen können spielen, mit der Finanzierung. Also, das ist, sind wirklich verschiedene Aspekte, die passen müssen. Und ich denke, dass die Behinderung noch einmal ein Faktor ist. Mhm. Und gerade wenn ich zum Beispiel auch jetzt in einer Institution rein bin und Opfer bin, ist es, glaube ich, noch mal schwieriger, weil ich muss mich ja dort an Leute können wenden, die mir dann auch glauben und mich unterstützen.
Absolut.
Und ich denke, das ist auch jetzt zumindest für mich, die in diesem Bereich arbeite, auch etwas Neues. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, was man erst auch so ein bisschen am Aufdecken ist oder am Erkennen ist, dass man eigentlich auch dort die Thematik haben und dass es eigentlich auch dort eben etwas, ja, die Unterstützung braucht.
Es geht ja auch um die Abhängigkeit. Also man weiss ja, wie je abhängiger ein Mensch ist, im Alltag, in der Pflege, in der Begleitung oder nur schon eben in der Körperpflege, desto grösser ist auch halt die Gefahr von Grenzüberschreitungen. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel die Person auch keine gesprochene Sprache hat, also dort können Grenzen von meinem eigenen Körper verbalisieren und können zeigen, das ist eine grosse Herausforderung.
Ja.
Und ich glaube, dort braucht es ganz viel Aufklärungsarbeit, die wir jetzt auch machen, um zu sensibilisieren und das Wachrütteln und auch schon auch Courage von den Mitarbeitenden untereinander. Also zu sagen, mir ist in dieser Pflegesituation zum Beispiel nicht wohl gewesen. Oder mir ist etwas aufgefallen. Oder darf ich dich darauf ansprechen? Also ich glaube, das ist ganz wichtig in diesem Bereich.
Und was wir auch merken, wenn wir jetzt ein Gesuch ausfüllen mit den Frauen für die Opfer, Hilfe zu beantragen, braucht es ja relativ viel Detail. Was ist vorgefallen? Sehr genaue Beschreibung. Und das eine ist natürlich, dass auch da Tabus rum sind. Also es fällt nicht einfach, darüber zu reden. Es ist schmerzhaft. Und dass eben auch bei gewissen Sachen vielleicht auch gar nicht so klar ist, was ist jetzt das gewesen. Oder? Das ist eben wie so, ja, ich bin geschlagen worden. Das ist wie etwas, wo man kann sagen.
Das ist uns allen klar, genau, was das heisst.
Aber einen sexuellen Übergriff vielleicht schon. Mhm. Oder wann ist es eine Vergewaltigung? Oder wann ist es noch keine Vergewaltigung? Oder? Und, eben die psychische Gewalt. Was gehört denn da alles auch dazu? Oder wie, wenn mir Sachen angeworfen werden? Wenn mir Sachen weggerissen werden, wenn mir das Handy verboten wird, wenn ich in einem Raum eingeschlossen werde. Das ist alles dann noch schwierig oder geht dann eine Art wie auch vergessen. Und das sind aber so ganz wichtige Sachen, oder? Und das ist eben, es ist auch natürlich so, wenn auch die Übergriffe teilweise massiv sind, dass man auch nach das wie vergisst.
Oder auch keine Sprache hat dafür.
Auch
die Aufklärung, finde ich, ist ein grosser Teil davon.
Ja.
Aber auch zu wissen, was ist okay und was nicht. Ich glaube jetzt gerade bei physischer Gewalt wissen wir ganz klar inzwischen, ein Schlag, das geht wirklich nicht. Aber was ist eben auch mit dem Drohen, mit dem Stalken, mit Einschliessen oder Verweigern?
Und auch, also wenn man jetzt noch den Aspekt der Kinder aufnimmt, ist schon so, dass auch der Aspekt auch, glaube ich, den hat man auch, also der ist jetzt sichtbar oder man ist sich dort auch bewusster. Aber ich glaube auch viele Frauen, die betroffen sind, Mütter, gehen davon aus, dass die Kinder weniger mitbekommen haben. es ist ja nicht jedes Kind auch direkt betroffen. Mhm. Es gibt Eltern, die sind direkt betroffen auch. Und dann gibt es aber Eltern, die erleben das einfach, weil Mütter geschlagen werden oder misshandelt werden. Also eben die psychische Gewalt. Und da haben doch viele Frauen auch schon das Gefühl, dass Kinder weniger mitbekommen. Aber Kinder sind so feinfühlig, also unglaublich feinfühlig. Und ich glaube, das ist auch wichtig, eben auch für sie, dass man eine Sprache findet. Mhm. Dass auch Mütter mit Kindern können lernen, darüber reden, dass Kinder lernen, sich zu äußern, sich zu hilfvoll und einfach wissen, es ist nicht okay. Es ist wieder Erziehung, oder? Es ist nicht okay zu schlagen, aber was mache ich dann, wenn ich als Eltern eine Art überfordert bin, was ist denn die Alternative, oder? Also, was mache ich denn stattdessen? Und ich glaube, das gibt da sicher, auch so ein bisschen eine Übersetzungshilfe, oder eben die Hilfe, die Sprache können zu finden.
Möchtet ihr auch Infoveranstaltungen für Prävention, oder gibt es da Stellen für Prävention, ja, wenn man jetzt auch ein bisschen in die Zukunft schaut, ja, zum Abschluss?
Also wir jetzt nicht vom Haus Hagar selber, aber zum Beispiel das Frauenhaus, die haben die Bildungsstelle häusliche Gewalt, die machen viel so Arbeit. Okay. Auch Polizei, Schulung, Auseinandersetzung, da läuft schon einiges. Und ich glaube jetzt auch mit der Istanbul-Konvention, wo es auch so einen Fahrplan gibt. Also ich glaube, die Sensibilisierung ist hoch, aber man muss wirklich dafür sorgen, dass dann wirklich auch etwas passiert, auch im präventiven Teil. Und dass es wirklich Einfluss findet in den Alltag, in die Schulen, in Bildungs- und Präventionsangebote.
Es gibt noch viel zu tun, aber auch danke dir und deinem ganzen Team für deine Arbeit. Es ist sehr wichtig und ja, ich habe keine Fragen mehr, aber ich übergebe dir noch ein nächstes Lied, Nadia.
Für mich ist auch eine runde Sache. Danke vielmals. Ich habe es sehr geschätzt, Pia, den Abend mit dir im Stadtkino zu organisieren. Es hat mich sehr bewegt und berührt auch. Und jetzt nochmal zurückzuschauen, habe ich es echt ganz schön gefunden. Und darum ist es überhaupt nicht schlimm, dass du krankheitsbedingt ausgefallen bist.
Ja, auch ich musste lernen, auch den Leistungsdruck. Ich kann ja wahrscheinlich auch eine Familie aufrecht behalten. Ist ja auch ein Leistungsdruck, dass manchmal gleich musst am Körper zulassen und halt nicht das, was du dir selber vornimmst, immer so möglich ist. Und da ist natürlich eine Krankheit ein guter Indikator, dass man sich auch mal zurückziehen und ein bisschen erholen. Aber ich habe es sehr genossen. Danke vielmals.
Ja, ich danke auch euch, dass ich da Teil sein darf von diesem Broadcast. Und bin da sehr gespannt, das selber zu hören. Und ich bin freue mich, also immer wieder, wenn ich auch so ein bisschen erzähle aus dem Alltag und so ein bisschen die Fragen beantworte, finde ich auch selber immer wieder spannend, so in den Fächer aufzutun.
Und noch kurz Info, alle Links zum Frauenhaus, auch zum Haus Hagar, alles findet ihr im Infotext. Also es gibt alle Infos noch weiter und euch noch einen guten, schönen Tag.
Danke.